Deutschlandfunk Interview.
Die Zeitschrift Zenit ist ein unabhängiges Magazin für die Themen Nahe Osten, Nordafrika und muslimisch geprägte Welt. Rubai Chatterjee ist ihr stellvertretender Chefredakteur und jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen.
Ich grüße Sie.
Chatterjee, seit Jahren schickt Russland vieles in die afrikanischen Staaten. Wir haben es auch gerade gehört, dazu gehören Weizen, dazu gehören Waffen, Söldner, Bergbauingenieure. Wie fügt sich der Afrika-Gipfel jetzt in diese Politik von Wladimir Putin?
Es ist ja der erste Afrika-Gipfel in dieser Form seit 4 Jahren. Er hat vor 4 Jahren auch für großes Aufsehen gesorgt. Damals war es auch zum ersten Mal, dass man auch von dieser Gruppe Wagner gehört hat, die ja heute in aller Munde ist und die wir heute ja bestens kennen. Auch in diesen Tagen werden wohl wieder Kämpfer der Gruppe Wagner aus ganz anderen Gründen, nämlich um sie von Russland abzuwenden, nach Afrika geschickt, um dort auch wieder die internationale Rolle Russlands auch zu stärken. Denn man hat sich ein bisschen überstreckt und es geht ja auch ganz viel um Image und ganz vieles an diesem Gipfel ist natürlich Außenwirkung, um Stärke zu zeigen, aber auch zu zeigen, Russland ist auf der internationalen Bühne ein konstruktiver Akteur, auf den man sich verlassen kann.
Wenn Sie sagen, Russland hat sich in seiner Strategie für Afrika überstreckt in den letzten Jahren, was meinen Sie damit?
Das gilt jetzt nicht nur speziell für Afrika, sondern natürlich auch, wie man weltweit präsent ist, selbst in der eigenen Nachbarschaft. Sehen Sie zum Beispiel den Kaukasus in Armenien nach dem Bergkarabach-Krieg. Dort kann man nicht mehr die Aufgaben übernehmen, die man früher übernommen hat. Auch in Syrien steht die eigene Position zur Disposition. Und auch in Afrika gibt es so viele Länder, wo man präsent ist. Und das sind natürlich keine großen Zahlen, das sind jetzt keine großen Armeen, die dort stehen. Aber dadurch, dass man sich ja diesen Staaten angeboten hat als Alternativmodell der Aufstandsbekämpfung, als Alternative zum Westen, ist man da natürlich sehr gefragt. Übrigens auch jetzt auch wieder im Niger. Und natürlich sind solche Phrasen jetzt dort auch zu erwarten gewesen, aber es ist ein weiterer Staat nach Mali und Burkina Faso und der Zentralafrikanischen Republik, der doch tendenziell wieder in so ein prorussisches Lager gerät, übrigens ganz unabhängig davon, wie der Krieg in der Ukraine verläuft.
Also wenn wir gerade schon bei Niger sind und Sie als Phrasen angesprochen haben, dass jetzt aus Russland Appelle kommen, da die ordnungsgemäße Ordnung wiederherzustellen, dann rechnen Sie damit, dass dieser Putsch auch zur Folge hat, dass Russlands Einfluss auch in diesem Land jetzt möglicherweise weiter wachsen könnte?
Niger ist aus mehreren Gründen auf jeden Fall sehr wichtig. Ganz, ganz entscheidende Uranvorkommen, etwa auch für Frankreich, ganz wichtiges Land. Frankreich ist mehr oder weniger fast aus der Region vertrieben worden, zugunsten Russlands. Dann ist dann natürlich die für Europa ganz entscheidende Frage der Migration dort auch ganz wichtig, nicht nur als Herkunftsland, auch als Transitland für die Migrationsrouten aus Subsahara-Afrika Richtung Mittelmeer. Diese Fragen hängen alle miteinander zusammen. Das heißt, je mehr Russland in der Lage ist, für Chaos auf dem afrikanischen Kontinent zu sorgen, desto größer wird auch dieser Druck und so größer und akuter wird auch das Problem für Europa mit steigenden Migrationszahlen, zusätzlich eben auch zu den ganzen anderen Faktoren, die wir haben mit Klimawandel und anderen Problemen, etwa auf dem Nahrungsmittelmarkt mit dem Getreideabkommen. Auch nicht zu vergessen, ein ganz anderes wichtiges Getreide, nämlich Reis, was von Indien geliefert wird. Auch dort gibt es einen Auslieferstopp von Indien. Das heißt, diese Getreidekrise, Nahrungsmittelkrise trifft gerade doppelt. Und genau diese Situation möchte Moskau nun für sich nutzbar machen.
Sie haben daran erinnert, für wie viel Aufsehen der erste Gipfel vor 4 Jahren, der erste Afrika-Gipfel, gesorgt hat. Nun haben wir alle zur Kenntnis genommen, dass bei diesem Gipfel weitaus weniger Staats- und Regierungschef nach Petersburg gekommen sind, wie sich Putin das höchstwahrscheinlich gewünscht hat. Ist das schon ein Zeichen dafür, dass es nicht so gut läuft, dass es geradezu ein Fehlschlag sein könnte?
Ich glaube, ein besserer Indikator wäre der sogenannte BRICS-Gipfel, also der Staaten Brasilien, Russland, Südafrika, China. Und der soll demnächst ja in Südafrika stattfinden. Und da stand ja ganz oben die Frage, reist Putin dort persönlich an? Ich glaube, das ist ein viel größerer Indikator, denn man sieht sich ja als Führungsmacht. Man spricht natürlich von Beziehungen auf Augenhöhe, aber man sieht sich ja trotzdem als Weltmacht. Und ich glaube, auch auf afrikanischer Seite wird man sich nicht immer mit denselben Argumenten auch abspeisen lassen. Es gab ja afrikanische Delegationen, die jetzt mehrfach sowohl in der Ukraine als auch in Russland waren. Und von Seiten Südafrikas hat man da auch durchaus gehört, man wolle auch von Moskau konkrete Schritte, Bemühungen sehen, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Und also eine Forderung auf Augenhöhe gewissermaßen, die aus Moskau komplett ignoriert wurde. Und wenn man die ganze Zeit von Beziehungen auf Augenhöhe redet und sich so als Alternativmodell zum Westen geriert, aber dem wenig Taten folgen lässt, dann sehe ich da nicht, wie man da langfristig eine stabile Beziehung und Einfluss wirklich aufbauen möchte.
Apropos Partnerschaft auf Augenhöhe, das ist ja im Grunde das, was die westlichen Staaten, was auch die Bundesregierung jetzt vor allem und einmal mehr und wieder neu den Verhandlungspartnern, den Gesprächspartnern in Afrika verspricht. Wie stehen die da im Vergleich zu den Angeboten Russlands?
Ja, da sind verschiedene Bereiche zu unterscheiden. Also gerade Europa, gerade die Bundesrepublik zum Beispiel, definiert sich ja viel mehr auch über wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit. Das ist jetzt ein Ansatz, der in ganz vielen Teilen der Welt auch mitunter wirklich auch zu Recht Kritik geraten ist. Und man fordert vor allen Dingen gerechten Marktzugang. Das heißt, entscheidend wird weniger sein, ob jetzt die Entwicklungsgelder hochgefahren werden, sondern ob sich grundlegende Sachen etwa in auch gemeinsamen Programmen zur Bekämpfung zum Klimawandel und dessen Folgen ändern, aber auch, ob zum Beispiel die EU als ganzer Block sein Verhältnis dort ändern kann und auch gerechtere Zugangsmöglichkeiten etwa für Produzenten des globalen Südens auf dem eigenen Markt zulässt.
Und sehen Sie dafür Anzeichen in der Afrika-Strategie der Bundesregierung, die gerade verabschiedet ist, oder in dem, was aus Brüssel zu hören ist?
Da muss man wirklich, glaube ich, eher auf Brüssel schauen. Selbst wenn einzelne Staaten tatsächlich ja ein bisschen ihr eigenes Süppchen kochen, die Franzosen werden immer in Bezug auf Afrika, gerade auch auf den Bereich der Sahelstaaten, ihre eigene Strategie fahren, einfach aufgrund ihrer kolonialen Vergangenheit und spezieller Beziehungen, die man dort hat. Diese Beziehungen hat ein Land wie Deutschland einfach nicht. Allerdings ist Frankreich damit jetzt auch gerade in Bezug auf die Sahelstaaten in politischer Hinsicht auch auf die Nase gefallen, während Deutschland trotz aller Kritik, die auch in Deutschland an der deutschen Außenpolitik immer kommt, immer noch sehr gut beleumundet ist in der Welt. Und ich glaube, dass die deutsche Außenpolitik sich dem immer noch sehr guten Ruf deutscher Außenpolitik, einem vergleichsweise wenig belasteten Erbe und dem immer noch sehr guten Ruf auch deutscher Technologie und Zusammenarbeit dort nutzbar machen kann. Die Frage ist aber tatsächlich, ob sich auf einer größeren Ebene etwas ändert.
Robert Chatterjee von der Zeitschrift Zenit hier live im Deutschlandfunk. Danke für das Gespräch heute Morgen.
Gerne.